In Sprüche 22,1 heißt es: Guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, hohes Ansehen besser als Silber und Gold. Wenn man von einer angesehenen Familie kommt, wo Leute sind, mit wem sehr viel Positives verbunden wird, wenn man selber sich einen guten Namen erarbeitet hat, mag das etwas ganz Tolles sein, ein solcher Vers zu hören. Aber wie ist es, wenn man sagen muss, naja, das mit dem Ruf der Familie, nicht unbedingt so toll, wie man das gerne hätte. Wie geht man damit um, wenn die Welt einen immer wieder ein bisschen komisch anguckt und vielleicht nicht mal aufgrund von etwas, was ich gemacht habe, sondern weil sie meinen Namen mit anderen verbinden? Ich habe gerade diese Woche mit einem Freund gesprochen, der mir erzählt hat, dass seine Schwägerin, also die Adoptivschwester seiner Frau, Anfang des Monats tot aufgefunden wurde. Es hat 4 Wochen gedauert, bis der Gerichtsmediziner die nächste Verwandtschaft ermitteln konnte. Die Familie ist innerlich in Zwiespalt. Sie wissen nicht genau, wie sie mit dieser Nachricht umgehen sollen, weil diese Schwester, diese Tochter hat über die Jahre so viel Leid in der Familie verursacht. Alle ihre Versuche, ihr zu helfen, sind regelrecht in die Hose gegangen, weil sie sich nicht hat helfen lassen und ist weiterhin ihren Weg gegangen. Ihre Kinder sind, also ihre 2 Kinder sind über die letzten paar Jahre in verschiedensten Familien gewesen. Diese Familien hatten beste Absichten, wollten diese Kinder adoptieren, bis sie festgestellt haben, wir kommen mit ihnen einfach nicht zurecht. Wir haben nicht die Energie, nicht die Ressourcen, um diesen Kindern zu geben, was sie brauchen. Und ich frage mich oft, wie der weitere Lebensweg für diese Kinder sein wird, die es am Anfang ihres Lebens so sehr schwer haben und selber dafür nichts können. Ja, wie geht man damit um, wenn der Ruf nicht mehr das ist, was man gerne hätte? Ich bin selber der jüngste von 4 Brüdern, also ich weiß auch, wie das ist, wenn einem ein Ruf vorauseilt. Wir sind alle an denselben Schulen gewesen und siehst du, der eine Bruder von mir, der war akademisch und sozial der totale Überflieger, also ihn haben alle geliebt. Der war, also wirklich hat einen guten Namen gemacht. Ein anderer Bruder, nicht ganz so. Der hat immer wieder Ärger gehabt, ziemlich überall, wo er hingekommen ist. Er ist mehrfach verhaftet worden. Und ich habe auch dann manchmal die Blicke bekommen, wenn es hieß, ja, ich heiße Flintje. Sie hatten so ihre Verbindung mit diesem Namen. Es war schon eine gewisse Vorprogrammierung da, wie sie auf mich reagieren würden, je nachdem, an welchen Bruder sie da gerade gedacht haben, mit wem sie zuletzt zu tun gehabt haben. Aber ich kenne einen Mann, also bei seiner Familiengeschichte ist es noch viel, viel extremer als die 2 Geschichten, die ich gerade erzählt habe. Bei ihm, also mit seinen Vorfahren, die Familie, wo er herkommt, also da würde keiner irgendwas Vernünftiges erwarten. Ich rede von Jesus. Ja, und du fragst dich vielleicht, wie kannst du sowas über Jesus sagen? Sagen wir es so. Hast du es dir je vorgenommen, vielleicht die ganze Bibel durchzulesen? Du hast angefangen zu lesen und das ging eine ganze Weile gut, aber dann, boom, Stammbaum. Ein Name nach dem nächsten und wäre das noch nicht genug? Diesen Namen kann kein Mensch aussprechen. Wie soll man diese ganze Syllabe zusammenkriegen? Und man denkt, naja, ich denke, hier kann ich einige Verse einfach ein bisschen schneller überfliegen. Und selbst wenn man es sich nur vorgenommen hat, das Neue Testament durchzulesen, das allererste, was einem begegnet, Stammbaum. Er zeugte den und er zeugte den und er zeugte den und immer weiter geht das. Nun, ich gebe zu, häufig, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die sich in der Bibel noch nicht auskannten, vielleicht habe ich ihnen eine Bibel geben können, habe ich gesagt, du darfst ruhig diese ersten 17 Verse überspringen. Fang einfach mit Vers 18 an. Nun, dass ich das Menschen auch gesagt habe, die sich mit der Bibel nicht so auskennen, heißt nicht, dass diese Verse uns nichts zu sagen hätten. Es ist nur, dass das, was diese Verse uns zu sagen haben, sagen wir, nicht so auf der Oberfläche liegt, wie es bei den Geschichten, wie es bei der Lehre ist, sondern man muss einiges an Hintergrundwissen haben, um dann bei diesen Namen sagen zu können, oh, das ist interessant. Ja, ich weiß, ihr denkt, man muss sehr viel Information haben, wohl, um zu sagen, das ist interessant. Aber darum geht es mir auch, dass wir uns mit einem solchen Text ein bisschen auseinandersetzen, dass wir sehen, was uns da mitgeteilt werden sollte, weil auch diese Lektionen, die da drin stecken, können für uns sehr wertvoll sein. Und der gute Matthäus hat sich auch etwas dabei gedacht. Es wäre schade drum, wenn wir die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat, einfach überspringen würden. Ja, unser Text für heute ist Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Ich lese den kurz vor. Nein, nur ein Scherz. Ich werde den ganzen Namen jetzt nicht vorlesen. Wir werden nur verschiedene Stellen davon anschauen. Aber gleich im ersten Vers, Matthäus 1,1, heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Manche sehen in diesem Vers eine Überschrift für das gesamte Buch. Es liegt nahe, dass der Matthäus seinen Namen nicht drüber stehen haben wollte, sondern diese Aussage, dieses Buch ist über Jesus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Und ab Vers 2 finden wir, dass dann mit Abraham angefangen wird und Abraham zeugt Isaak, Isaak zeugt Jakob und so weiter. Aber in dem ersten, also was wir als den ersten Vers haben, da fängt er mit Jesus an und geht dann so ganz kurz nach hinten. Wenn man dann zu Vers 16 kommt, findet man, dass diese Geschlechterfolge mit Jesus abschließt. Das heißt, Jesus ist am Anfang und am Ende von dieser Aufreihung. Das ist nicht Zufall. Es sollte betont werden, hier geht es um Jesus. Er steht im Mittelpunkt. Dass er der Sohn Davids ist, ist von ganz großer Bedeutung. Im ersten Jahrhundert war das sozusagen die übliche Bezeichnung für den Messias, für den erwarteten Erretter, auf wen sie gehofft haben. Und Matthäus sagt, Jesus ist der Sohn Davids. Und sagt damit, Jesus ist dieser Erretter, auf wen wir gewartet haben. Er ist es, der diese Hoffnung bringt, die Gott uns vor Urzeiten versprochen hat. Er ist die Erfüllung von dieser Verheißung. Und Matthäus benutzt diese Bezeichnung Sohn Davids viel häufiger, als die anderen Evangelisten das tun. Ist auch interessant, wenn wir im Vers 17, also zu dem letzten Vers von dem Abschnitt springen, heißt es, im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Spannend ist es aber dann, wenn man ein bisschen nachzählt. Ja, er hat von Abraham bis zu David 14 Generationen. Allerdings, wenn du dann von David bis zur babylonischen Gefangenschaft in diesen Versen nochmal zählst, kommst du auf 13. Das ist nicht, weil der Matthäus nicht zählen konnte, sondern David wird in beiden Bereichen gezählt. Also das heißt, David muss man praktisch doppelt zählen. Und das ist wieder, das ist kein Unfall, was dem Matthäus passiert ist, sondern er wollte deutlich machen, er wollte dieses Sohn Davids deutlich unterstreichen. Es war eine Methode, die er benutzt hat, um zu sagen, David ist hier ganz besonders wichtig. Und Und es sind verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, wenn er schon in dem Vers 17 betont, es sind 14, 14, 14, ist es deutlich, dass er etwas damit klar machen will. Es sind verschiedene Überlegungen, warum ihm diese 3x14 so wichtig war. Eine Möglichkeit, das zu erklären, ist, in der Bibel ist die Zahl 7 sozusagen die Zahl der Verkommenheit. Man findet das immer wieder, dass gerade Dinge, die mit dem Himmel in Bezug gebracht werden, haben immer wieder die Zahl 7. Also 3x14 ist bekanntlich dasselbe wie 6x7. Und das heißt dann, mit Jesus fängt der siebte in dieser Reihenfolge an. Also 1-6 bis zu seiner Geburt und mit Jesus hat man die Zahl der Vollkommenheit. Jesus ist die Erfüllung von der Verheißung. Jesus ist der, auf wen wir gewartet haben. Ja, bis dahin, dass man wirklich sagen könnte, Matthäus will sagen, Jesus ist die Erfüllung der Geschichte. Er ist das Zentrum der Menschheitsgeschichte. Und auch an dieser Stelle wollte er das verdeutlichen. Und der Bezug zu Abraham ist auch etwas Bedeutendes, weil wenn man in 1. Mose 12 schaut, sieht man, dass Abraham von Gott berufen wurde. Er war der Stammesvater von dem ganzen Volk Israel und ihm wurde die Verheißung gegeben, ich werde dich zu einem großen Volk machen und du wirst ein Segen sein für alle Völker. Auch etwas, was für Matthäus ganz wichtig ist, zu betonen, dass der Segen, der durch Abraham kommen sollte, für alle Völker gedacht ist. Nun, bisher könnte man denken, Karl, was hast du nur? Wie kannst du da von einer schlechten Familie reden, wenn er der Sohn Davids und des Sohnes Abrahams ist? Das sind doch große, tolle Namen. Ja, davon abgesehen, dass auch bei diesen beiden die Bibel schonungslos ist über ihre Fehler und Versäumnisse, es gibt noch ein paar andere Namen in diesem Stammbaum, wo es sich auch lohnt, ein bisschen anzuschauen. Zum Beispiel, für Stammbäume der Zeit war es höchst ungewöhnlich, dass sie Frauen mitbenannt haben. Und ich meine, freilich, in unserer Zeit gehen wir anders damit um. Ich habe für meine Familie auch einiges an Ahnenforschung gemacht. Mir war es auch immer wichtig, die Frauen mit dabei zu haben. Aber für diese Zeit und für ihr Verständnis, warum sie einen Stammbaum erstellt haben, ging es eben um die Männer. Und eine Frau dabei zu benennen, war sehr ungewöhnlich. Hier finden wir 4 Frauen benannt. Aber was für welche? Es ist zum Beispiel zuerst die Tamar. Tamar, finden wir im 1. Buch Mose, hat sich als Prostituierte verkleidet, um sich von ihrem Schwiegervater schwängern zu lassen. Nicht unbedingt die Geschichte, die wir fröhlich beim Familientreffen weitergeben. Dann war die Rahab. Rahab war Prostituierte in Jericho. In Vers 6 wird die Bathseba nicht benannt, aber es wird Bezug auf sie genommen. Es heißt dort, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Da wird der Ehebruch von David und Bathseba in den Mittelpunkt von dieser Aufzählung gestellt, indem sie sagen, ja, David hat Salomo gezeugt mit der Frau von einem anderen Mann. Wieder, die Bibel ist schonungslos über die Wahrheit und das, was geschehen ist. Und in Vers 5 wird die Ruth benannt. Nun, bei allen 4 von diesen Frauen ist es eine relativ sichere Annahme, dass sie keine Israeliten waren, was schon für sich zwielichtig war. Aber die Ruth, die war auch noch Moabiterin. Und wenn man im 5. Buch Mose schaut, heißt es, kein Moabiter darf in das Volk Israel aufgenommen werden, nicht mal in der 10. Generation. Das heißt, wenn die schon ewig lange im Land gelebt haben, sich verheiratet haben und so weiter, sie dürfen nicht als Israeliten angesehen werden. Sie sind draußen. Und Ruth ist nicht nur nicht draußen. Sie ist die Urgroßmutter von König David. Sie ist im Stammbaum von Jesus selber. Und übrigens, es ist es wird auch noch eine fünfte Frau benannt. Im Vers 16 heißt es, Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Und merkt, dass es nicht heißt, Josef zeugte Jesus. Nein, Jakob zeugte Josef, der war der Mann von Maria und von Maria wurde Jesus geboren. Das ist auch ein Hinweis, dass es Zeit ihres Lebens ihr verfolgt ist, dass Maria vor der Eheschließung schwanger geworden ist. Etwas, was gerade in der Zeit also zu einem Todesurteil hätte führen können. Und diese Tatsache ist ihr wohl ihr ganzes Leben lang verfolgt, sonst hätte Matthäus das hier so wahrscheinlich nicht ausgedrückt. Matthäus betont, dass Jesus von Maria geboren wurde, nennt Josef nicht als Geburtsvater und will dann gleich erklären, wie das gekommen ist. Ab Vers 18. Nun, ab Vers 18, das ist die Weihnachtsgeschichte. Wir sind erst in der Adventszeit, also werden wir da nicht vorgreifen. Aber das ist das, was Matthäus an dieser Stelle macht. Er legt alles auf den Tisch. Er verschweigt nichts von dem, was seine Leser auch als abwegig, als schlecht ansehen würden. Und in diesem Stammbaum sind noch eine Reihe anderer Namen, die nicht rühmlich sind. In Vers 10 zum Beispiel lesen wir von Manasse und Amon. Wenn man ins Alte Testament schaut, findet man, dass diese Leute wirklich die schlimmsten Gräueltaten begangen hat, die man sich eigentlich vorstellen kann. Also als wäre es nicht genug, dass Manasse zum Beispiel verschiedenste Kultstätten für andere Götter aufgebaut hat. Es heißt, dass er seinen eigenen Sohn durchs Feuer geschickt hat. Das ist, wie sie es beschrieben haben, wenn jemand das eigene Kind lebendig ins Feuer geworfen hat als Opfer für einen Götzen. Etwas, was in Israel strengstens verboten war, in anderen Völkern eine Zeit lang zumindest relativ üblich war. Und freilich erschrecken wir dann auch darüber. Aber es ist so vieles, was diese Leute gemacht haben, wo die Leser richtig erschrecken sollten, wenn sie das lesen. Und die werden alle als Vorfahren Jesu aufgelistet. Ja, Jesus hatte so seine Lasten zu tragen mit seiner Familie, auch die Familie, mit der er gelebt hat. Wir lesen im Markus-Evangelium, dass Jesu Brüder und seine Mutter, also Maria selber, ist mit ihnen gekommen. Sie dachten, Jesus hätte den Verstand verloren, dass er Scham über die Familie bringt. Sie wollten ihn einkassieren. Die wollten ihn abholen und wegstecken, weil sie absolut nicht verstanden haben, was er tut. Was können wir lernen von dieser ganzen verkorksten Familiengeschichte von Jesus? Das ist ein einfacher Satz, den man vielleicht auch immer wieder mal in kirchlichen Räumen hört, aber ich möchte, dass wir die tiefe Bedeutung dessen heute vielleicht ganz anders hören. Gott wurde Mensch. Gott ist zu uns gekommen, in unser Leid. In all diesen Problemen, die es in dieser Welt gibt. Er ist nicht als Engelchen runtergeflattert und dann über den Boden geschwebt eine Zeit lang, bis er dann wieder hochgeflattert wäre. Gott wurde Mensch und ist zu uns gekommen. Der Herr, dem wir dienen, ist nicht irgendein abgehobenes Wesen, das unser Leben und unsere Schwierigkeiten nicht verstehen könnte. Er sieht dein Leben und erkennt das, was dich zu schaffen macht, weil er selber da gewesen ist. Wenn du sagst mit meiner Familie, ja, da werde ich nicht mehr glücklich, mit meiner Vergangenheit kann ich nichts mehr erwarten, dann höre bitte die Worte des Predigers, die wir im Hebräerbrief Kapitel 4 finden. Da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Jesus kennt deine Schmerzen. Er kennt deine Probleme. Er kennt die Herausforderungen, die du im Leben erlebst. Und er sagt nicht einfach, reiß dich zusammen, musst du mal durch. Vielmehr kommt er zu uns in unseren Problemen, in unseren Tiefen. Ist es nicht so, dass wir immer wieder darum beten, Gott möchte uns seine Hand entgegenstrechen und uns da rausziehen? Aber weil wir sagen können, Gott wurde Mensch, weil wir wissen, dass er in ärmliche Verhältnisse geboren wurde, als Mensch gelebt hat und sogar sein Leben an einem Kreuz gegeben hat. Es ist nicht, dass er uns unbedingt immer aus den Problemen rausholt, aber was er tut, er kommt zu uns in unseren Schwierigkeiten hinein. Er begegnet uns da, wo wir sind, und er lässt uns nicht allein. Das ist seine Verheißung zu dir. Das ist das Wort, was er möchte, dass du hörst. Gott wurde Mensch und er kommt zu dir in deine Situation hinein und begegnet dich an der Stelle. Er ist da für dich. Wir starten heute in die Adventszeit. In der Adventszeit sind wir ganz besonders eingeladen, darüber nachzudenken, dass Jesus kommt. Ja, wir kennen das von den üblichen Vorbereitungen. Wir freuen uns auf die Weihnachtsfeiertage und die Adventszeit arbeitet darauf zu. Wir denken daran, dass Jesus das erste Mal zu uns gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Aber die Adventszeit ist auch eine Einladung dazu, dass wir uns nach vorne ausrichten und uns auf seine Verheißung besinnen, dass er wiederkommen wird. Dass die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. Er ist das Zentrum der Geschichte, aber seine Wiederkunft ist etwas, worauf wir uns freuen dürfen. Aber auch noch hinzu, er begegnet uns da, wo wir sind. Er begleitet uns und will uns seine Kraft, seine Stärke geben. Er kommt zu uns. Ja, und wenn man einen Stammbaum durchliest, kommen nicht zwingend adventliche Gefühle auf. Aber merke, was das bedeutet. Für dich bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Er kommt zu dir, um dir zu begegnen, in allem, was menschliches Leben betrifft und ausmacht. Und er möchte, dass du Advent ganz neu erlebst. Wir singen jetzt einer von den Klassikern der Adventszeit. Mach hoch die Tür. Jesus lädt uns ein, ihn einzuladen. Jesus möchte zu dir kommen, genau wo du bist. Egal wie es dir geht, er möchte dir begegnen. Mach die Tür auf und lass der König des Lichts in dein Leben hineinkommen, um dir eine neue Perspektive aufs Leben zu geben. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Allmächtiger Herr, ich danke dir so sehr, dass du zu uns kommst. Herr, ich danke dir, dass du zu uns rufst, dass wir die Tür für dich aufmachen sollen. Herr, wir bitten dich, begegne du uns, da wo wir sind. Sprich du in unser Leben hinein. Hilf uns, Herr, eine neue Perspektive durch deine Liebe und durch deine Barmherzigkeit zu bekommen. Dass wir die Hoffnung sehen, die du uns gibst. Eine Hoffnung, die nichts in dieser Welt uns nehmen kann. So bitten wir dich, Herr, geh du mit uns in diesen Tag und in diese Woche. Segne, behüte und bewahre uns in deiner Kraft, denn du allein bist Gott und deinen heiligen Namen rufen wir an. So segne uns Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten ersten Advent noch und eine wunderbare Woche. Und ich würde einfach bitten, dass wir die ganze Fenster nochmal aufreißen.